So schön, die Gemeinde wächst, neues Leben. Das ist wunderbar. Ich freue mich sehr. Ich weiß noch, aus eigener Erfahrung als Eltern, da will man ja, dass Kinder sich recht entwickeln, dass sie im Leben zurechtkommen, dass sie stark genug sind, den Herausforderungen des Lebens entgegenzutreten. Also da braucht der Mensch braucht ein gewisses Selbstbewusstsein. Und ich weiß, dass bei unserer Tochter haben wir sie dann ermutigt, dass sie bei Geburtstagen mal ein Gedicht sagt, in der Schule mal sich meldet. Weil man will ja, dass ein Mensch auch stark genug ist, den Herausforderungen zu begegnen. Weil wenn sich jemand da nicht recht entwickelt, wenn jemand diese Stärke nicht in sich hat, dann hat er schwer im Leben. Und es ist schwer für Menschen, die, ja, denen das fehlt, weil sie ja, auf Dauer einfach nicht zurechtkommen. Es ist für uns wichtig als Mensch, generell ist es wichtig, dass wir uns wert fühlen, dass wir uns wertgeschätzt fühlen, dass wir wissen, wir sind etwas wert. Wir sind für was gut, wir sind für was nützlich. Und deshalb ist es für jeden Menschen richtig und wichtig, dass er genügend von dieser Stärke in sich hat. Die wichtige Sache ist nur, wo nehme ich die her? Habe ich das aus der richtigen Stelle? Und da ist es so, dass viele diesen Wert schöpfen aus einer Begabung, die sie haben oder eine Leistung, die sie gebracht haben. Für manche, je nachdem, was für einen Beruf die haben, ist wichtig, dass sie schön aussehen. Für andere vielleicht im Sport, dass sie eine gewisse Stärke haben. Ja, und manche, die fühlen sich stark, weil sie sich einbilden. Da ist eigentlich gar nichts dahinter, das ihnen einen Grund dafür gibt. Wie es auch sein mag, alle diese Gründe sind wackelig, das sind tönerne Füße. Weil von einem Moment zum anderen können die dann weg sein. Wenn man feststellt, dass man da doch nicht so begabt ist oder ja, dass die Leistungen ausbleiben, dass die fehlen. Und das mit dem guten Aussehen, das geht von alleine vorbei. Mit dem Alter kann man im Spiegel beobachten, Jahr für Jahr. Oder wenn eine Krankheit kommt und wir einfach nicht mehr so können. Und dann, ja, dann fehlt es und da gibt es eine Leere. Und da gibt es Verzweiflung, da gibt es Bitterheit. Das ist ja nicht nur für normales Leben wichtig. Dieses Stärkegefühl ist besonders auch für uns Christen wichtig. Wir haben ja eine große Aufgabe. Es ist ja nicht so, dass wir im Klassenzimmer hinten sitzen und nie was sagen müssen, sondern wir haben eine große Aufgabe. Die Bibel sagt, wir sollen Salz sein, die Würze ins Leben bringen. Wir sollen Licht sein, wir sollen leuchten. Also das sind echte Aufgaben. Und wenn wir diese Aufgaben haben, dann brauchen auch wir als Christen dieses Wertebewusstsein. Aber diese Dinge, die sollen sich natürlich nicht auf uns begründen, sondern natürlich bei uns als Christen sollen das aus Gott kommen. Weil wir wissen, dass wir nicht etwas wert sind, weil wir so tolle Mädels und Jungs sind, sondern wir sind toll durch das, was Gott aus uns gemacht hat. Und deshalb nenne ich das jetzt nicht Selbstbewusstsein, sondern ein geistliches Wertebewusstsein. Also dass wir als Christen viel Grund haben, eine Stärke in uns zu empfinden, die uns hilft, unsere Aufgaben zu erfüllen. Das möchte ich heute stärken, aber ich glaube, das ist auch eine wichtige Sache, die wir Gott zurückgeben müssen, dass wir auch da dankbar sind. Wir sind es Gott schuldig. Er schenkt uns so viel und wir müssen es auch anerkennen und ihm dafür dankbar sein. Das Interessante hier ist ja, all das, was wir als Christen geschenkt bekommen haben, geschieht ja ohne, dass wir uns das verdienen. Das ist so ein bisschen schwierig. Wir wollen es uns ja verdienen, da fühlen wir uns besser, wenn wir es verdient haben. Aber hier können wir es uns nicht verdienen. Und als Menschen ist es so, was nichts kostet, ist nichts. Jetzt will uns da einer etwas, ohne dass wir es verdient haben, schenken. Das fällt schon schwer, das auch wertzuschätzen, wenn wir es geschenkt bekommen haben. Nur das, da verkennen wir das. Uns hat es zwar nichts gekostet, aber Gott hat es alles gekostet. Es hat das Leben seines Sohnes gekostet. Und deshalb ist es sehr wertvoll, was wir geschenkt bekommen. Ich möchte das, was wir als Mensch sind und weshalb wir diese Stärke empfinden können, an vier biblischen Bildern zeigen. Und es ist schön, Gerd, in deiner Einführung aus dem Psalm 104, hast du auf die Schöpfung, auf das, was wir um uns herum sehen, hingewiesen. Und ich finde es schön, dass die Bibel uns zum Nachdenken Bilder gibt, weil sie weiß, dass wir sowas brauchen, dass es uns gut tut. Und das mit der Schöpfung, das ist ja keine Kleinigkeit. Paulus hat im Römerbrief im ersten Kapitel erklärt, dass kein Mensch eine Entschuldigung hat, nicht an Gott zu glauben, wenn er die Augen aufmacht und die Schöpfung sieht. Die Natur allein ist Grund genug zu erkennen, dass es einen Gott gibt. Und ich möchte vier solche Bilder aus dem Pflanzenreich mit euch anschauen, die uns erklären, was wir als Menschen wirklich sind. Und das erste Bild, das gibt es noch keinen Anlass, dass wir uns jetzt stark und gut fühlen, vielleicht das Gegenteil, weil es ein Bild des Menschen ist ohne Gott, ohne Gottes Gnade. Aber es zeigt uns, woraus Gott uns geholt hat. Wir finden es im Psalm 103, sehen wir auch wieder hier, die Psalmen treffen sich heute Morgen. Psalm 103, die Verse 14 bis 16. Denn er kennt, was für ein Gebilde wir sind. Er gedenkt daran, dass wir Staub sind. Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras. Er blüht wie eine Blume auf dem Feld. Wenn der Wind darüber geht, so ist sie nimmer da und ihre Stätte kennt sie nicht mehr. Der Psalmist beschreibt hier den Menschen, der für sich lebt, der ohne Gott lebt, dessen Leben nicht in Gott gegründet ist. Und interessant, es fängt da an, wer kennt uns? Denn er kennt, was für ein Gebilde wir sind, denn er hat uns geschaffen. Das ist ein Problem der Menschheit, die nicht weiß, woher komme ich, warum lebe ich, wohin gehe ich. Die ganze Menschheit ist auf die Suche die ganze Zeit. Und wenn diese Fragen unbeantwortet bleiben, das sehen wir um uns herum, an den Jugendlichen, die ziellos, die diese Frage nicht beantwortet haben, dann ist es bleibt unbefriedigt. Der Mensch, der diese Fragen nicht beantwortet, der bleibt sein Leben lang ein Suchender. Der Mensch will doch wissen, warum er da ist, will doch wissen, was für einen Zweck das haben soll, diese ganze Schöpfung. Und so sucht der Mensch, und wenn er nicht bei Gott sucht, dann sucht er sein Leben lang in allem Möglichen und Unmöglichen, versucht er sein Heil zu finden und findet es nicht. Wo sucht er? Ja, was macht die Welt uns vor? Geld. Ohne Geld ist nichts. Also je mehr, desto besser. Oder Anerkennung. Wie viele Menschen hecheln ihr Leben lang nach Anerkennung hinterher? Hauptsache, sie hören ein gutes Wort. Aber selbst da, wo viel Geld ist und viel Anerkennung ist, bleibt die Seele unbefriedigt. Das, was hier uns gesagt wird, ist, der Mensch ist wie ein Gras, wenn er ohne Gott ist. Gras, das in unübersehbaren Mengen überall wächst. Ja, und was in solcher Menge vorhanden ist, das ist nicht wertvoll. Es blüht am Morgen, verdorrt am Abend und letztlich kommt es nicht auf den einzelnen Grashalm an. Wir laufen über so einen Rasen und wenn wir den Grashalm umtreten, was soll's? So viele andere sind da. Und selbst wenn das Leben ist wie eine Blume, wird hier gesagt, das heißt, auch wenn im Leben auch noch manches Buntes da drin ist, ja, das Unbefriedigtsein bleibt. Und so gibt es viele Beispiele von Menschen, die scheinbar alles erreicht haben, weltlich gesehen, aber innerlich leer sind. Wo einfach, wo es fehlt, wo Gott da fehlt. Und da kennen wir viele Berichte, besonders aus der Presse, von bekannten, reichen und weltweit anerkannten Menschen, die scheinbar alles haben. Und dann liest man da, jetzt sind sie Alkoholiker, nehmen Drogen und sterben daran, sind dem Sex verfallen oder haben Depressionen, sind schon zum, ich weiß nicht wievielten Mal verheiratet, weil sie innerlich leer sind, weil sie unerfüllt sind. Und nicht selten ist es, dass diese Menschen, die scheinbar von der Welt alles haben, im Selbstmord enden. Also ich selber hatte einen Bekannten in der Schweiz, ein mehrfacher Millionär, der war ein erfolgreicher Sportler, hat dann ein Sportgeschäft in der Nähe von St. Moritz, ein reicher Mann. Und wie erschüttert war ich, als ich erfahren habe, dass er sich das Leben genommen hat, wo ich mir sage, der hatte doch alles, menschlich, also weltlich gesehen, hatte doch nicht alles. Und was ist heute? Ja, in vielen Vorgärten stehen jetzt schon die Buddhas, wird halt gesucht, dann vielleicht auch in fernöstlicher Religion. Aber das, was der Mensch wirklich braucht, die Liebe unseres Gottes, finden sie dort nicht. Aber das gilt natürlich jetzt nicht nur für die reichen und schönen und anerkannten Leute, sondern viele Menschen leiden darunter, dass sie nicht alles haben, dass sie nicht anerkannt sind, dass sie keine Ersten sind, dass sie immer hinten anstehen. Dieses Bild im Psalm, das soll uns sagen, dass weder Hohes noch Tiefes außer Gott selbst diese Leere füllen kann, uns befriedigen kann. Das eigentliche Problem liegt darin, dass der Mensch nicht nur die Gewissheit haben muss für dieses Leben, sondern was kommt denn danach? Wie sieht es im Leben danach aus? Und das sagt das Bibelwort uns deutlich, der Mensch vergeht, wie das Gras verbrennt. Er muss sterben, so wie das Gras verdorrt. Das ist eine große Mahnung und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mit den Menschen, mit denen ich rede, die wollen nicht über den Tod reden. Der Tod wird nach hinten geschoben, er wird verdrängt. Warum? Ja, weil sie keine Lösung für den Tod haben. Beim Tod sagt man ja, gegen den Tod ist kein Kraut gewachsen. Wir wissen das, alle müssen wir ihm ins Auge schauen. Und die Bibel weiß es besser, weil es in Jesaja 53 heißt, dass ein Reis hervorgehen wird, in dem alles heil wird. Und wir wissen, dieses Reis, das ist Jesus. Und Jesus hat dem Tod die Macht genommen. Und Paulus sagt sogar, Sterben ist mein Gewinn. Also so weit bin ich noch nicht ganz, also vom Kopf her schon, aber es fällt uns Menschen schwer. Aber wenn es eine Antwort auf den Tod gibt, dann müssen wir keine Angst davor haben. Warum ist Sterben ein Gewinn? Weil Paulus wusste, dass sein irdisches Leben, obwohl er stirbt, in das ewige Leben, in die Gemeinschaft mit Gott eingehen wird. Also, wie ich schon am Anfang gesagt habe, dieses erste Bild vom Gras, das hilft jetzt noch nicht so, dass wir unser christliches Wertebewusstsein aufbauen. Aber es macht ganz deutlich, woraus uns Gott geholt hat. Aus dem Vergänglichen, das einfach nur verbrennt und weg ist. Und das gilt dann für die, die Gott lieben, die ihn annehmen. Wenn wir zu Jesus gekommen sind, dann gilt das, was ich jetzt im zweiten Bild ansprechen möchte, Psalm 1, die Verse 1 bis 3. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg Sünder noch, auf den Weg Sünder noch sitzt, da die Spötter sitzen, sondern hat Lust zum Gesetz des Herrn und redet von seinem Gesetz Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Und seine Blätter verwelken nicht und was er macht, das gerät wohl. Ein Baum. Also ein Baum ist schon mal was ganz anderes als Gras. Der Baum, der steht für ein Bild von Kraft, Stärke, langes Leben. Ein Baum, der hat tiefe Wurzeln, den kann so leicht nichts umwerfen. Und er hält sogar Stürmen stand. Und wenn es ein Obstbaum ist, dann trägt er reiche Frucht und ernährt Menschen. Unter Bäumen, da finden Tiere Schutz, auch wir, wenn wir in den Regen kommen. So sollen die sein, sagt Gottes Wort, die dem Herrn anhangen, die sich bekehrt haben, die das Böse meiden und Gottes Gebote halten. Es ist aber nicht nur einfach so ein Baum, der hier beschrieben wird, sondern es ist ein Baum, der gepflanzt ist an Wasserbächen. Also wir wissen, dass in Israel ein heißes Wetter, heißes Klima herrscht, sodass Bäume eben da stehen, wo günstige Plätze sind. Und auch so ein Baum, Wenn Wasser da ist, der wächst natürlich besonders gut. Und so sieht man auch in südlichen Ländern oft nur kleine Sträucher, Strauchgewächse, zwergartige Bäume, die sich so am Leben halten können, außer es ist wirklich am Wasser gepflanzt. Aber da, wo es Wasser gibt, da wächst Baum und Strauch üppig. Und das wird hier beschrieben. So soll es denen ergehen, die sich zum Herrn halten. Sein Wort ist der frische Wasserquell. Und davon können wir haben, so viel wir brauchen. Und dazu hat Gott uns sein Wort in der Bibel gegeben. Und das sollen wir nicht eben nur so existieren, sondern hier wird uns gesagt, wir sollen leben und volle Genüge haben. Und solche Menschen, sagt der Psalm hier, die werden gute und viel Frucht bringen. Alles, was sie machen, gerät wohl. Das haben wir erlebt, ich habe das erlebt, besonders bei jungen Menschen, die keine Antwort hatten, die in ihrem Leben irre gegangen sind, wenn sie Gott gefunden haben und sein Wort in sich aufgenommen haben, dann hat sich ihr Leben gewandelt. Und das hat auch Bedeutung für unser geistliches Leben, dass wir in der Lage sind, andere Menschen zum Glauben zu führen. Das ist die schönste Frucht, die wir als Christen bringen können. Aber natürlich, klar, das Leben ist nicht nur immer guter Platz am Wasser, sondern es gibt auch manchen Lebenssturm. Kürzlich war ich in der Nordsee und habe ich gedacht, warum stehen denn all die Bäume so schräg? Da bläst ein beständiger Wind und die Bäume, die haben jetzt dann sich so etwas ausgerichtet, dass der Wind ihnen nicht so viel anhaben kann. Sie sind also so wie gebeugt stehen sie da. Aber sie stehen da. Es geht ständig ein Wind, aber der Wind hat sie nicht entwurzelt. Im Gegenteil. Ich habe so das Gefühl gehabt, die haben gesagt, so, dir trotzig. Meine Wurzel mache ich noch tiefer, damit ich hier stehen kann. Und so ist es auch im Leben eines Christen, dass der Sturm des Lebens uns nicht umwerfen kann, wenn wir uns fest verwurzelt haben in Jesus Christus. Es ist so, es gibt Stürme im Leben. Ja, vielleicht bei Angehörigen von euch oder bei euch selbst, wo es Schweres gibt, wo es Kummer gibt, wo es Leid gibt, Krankheit gibt. Und deshalb ist es wichtig, dass wir diese Wurzeln haben, dass wir nicht entwurzelt werden. Und es ist kein Unfall als Christ, wenn wir Kummer und Leid erleben. Im ersten Petrusbrief schreibt Petrus: In derselben werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wo es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtung. Auf dass euer Glaube rechtschaffen und viel köstlicher erfunden werde, denn das vergängliche Gold, das durchs Feuer bewährt wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn nun offenbar wird Jesus Christus. Es ist etwas Normales, dass der Sturm weht, auch im Leben eines Christen. Es ist was Normales, dass Anfechtungen kommen, dass wir es auch schwer haben. Aber diese Beschwernisse, die werden dazu führen, dass wir stärker werden in unserem Glauben. Das beschreibt auch Jakobus in seinem Brief. Wenn wir auf den Herrn vertrauen, auf seine Kraft und seine Hilfe. Denn sie ist immer da und wir können sie nutzen, so wie ja, das Wasser, das der Baum zum Leben braucht. Und das stärkt jetzt unser Wertbewusstsein als Christ, dass wir wissen, dass Gott immer da ist, auch wenn wir ihn vielleicht nicht spüren. Er will für uns sorgen, er will, dass es uns gut geht. Er will uns helfen, Schweres zu ertragen. Und jetzt das dritte Bild ist in Matthäus 13, Verse 31 und 32. Ein anderes Gleichnis legt er ihnen vor und sprach: Das Himmelreich ist gleich einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und säte es auf seinen Acker. Welches ist das kleinste unter allem Samen? Wenn er erwächst, so ist er das größte unter dem Kohl und wird ein Baum, dass die Vögel unter dem Himmel kommen und wohnen unter seinen Zweigen. Betrachten wir dieses Senfkorn. Also ein Senfkorn, wenn ihr mal so einen groben Senf, wo man die Körner sieht, dann wisst ihr, das ist schon ziemlich klein. Das hat einen Durchmesser von vielleicht einem Millimeter. Natürlich gibt es auch noch andere Samen, die klein sind, wie Senfkörner, aber es gibt kaum eine Pflanze, wo der Unterschied zwischen dem Korn und der ausgewachsenen Pflanze so groß ist wie beim Senfkorn. Denn wenn der Senf auswächst und zum Baum wird, dann kann der bis zu 4 Meter hoch werden. Und kann man sagen, das ist ein Baum. Also von so einem kleinen Samen kann so ein Baum werden. Und so ist dieses Sprichwort klein und unscheinbar wie ein Senfkorn das Bild, das die Bibel uns hier bietet, zu einer Parallele mit dem Reich Gottes. Wie klein und erbärmlich hat alles angefangen. Jesus, ein Kind, kam zur Welt. Von einfachen, normalen Eltern, geboren in einem Stall, gelegen in einer Krippe. Ja, und das sollte der verheißene Messias sein, der Retter der Welt, der Sohn Gottes. Und viel rühmlicher ist dann auch nicht weitergegangen. Dem Kind wird nach dem Leben getrachtet, die Eltern müssen in ein fernes Land fliehen. Und als sie dann endlich in Nazareth ihr Zuhause finden, da wird dieser Jesus dann nicht zum Schriftgelehrten herangebildet, sondern offenbar hat er bei seinem Vater in der Zimmerwerkstatt gearbeitet. Ein guter Beruf, aber keine besondere Karriere. Und ich weiß auch nicht, ob seine Eltern und die Familie dann begeistert waren, als er dann mit 30 Jahren als Wanderprediger durch die Gegend gezogen ist. Das war der Same, der gelegt war. Aber der Same ist aufgegangen. Wenn wir an dieses Gleichnis denken, was für Zeichen und Wunder Jesus vollbracht hat, sodass sogar ein Schriftgelehrter gesagt hat, niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Aber wie ging es weiter? Dieser junge Mann, später wurde er in Golgatha ans Kreuz genagelt und ruft die Worte aus, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Es sieht nicht rühmlich aus, Senfkorn klein, aber daraus ist ein unglaublicher Sieg geworden, denn dieser Jesus ist nicht nur gestorben, sondern er ist auferstanden. Er hat Hölle, Tod und Teufel überwunden und der Same ist aufgegangen. Seine Jünger haben begonnen, diese frohe Botschaft vom Sohn Gottes, der für unsere Sünden gestorben ist, in die Welt zu tragen. Das Samenkörnlein hat Wurzeln geschlagen und ist ein Baum geworden. Dieser Glaube, diese gute Botschaft ist zur Weltreligion geworden. Heute bekennen sich fast 2 Milliarden Menschen zum Christentum. Das Reich Gottes ist da. In Lukas 17 heißt es, denn seht, das Reich Gottes ist inwendig in euch. So ist es zu einer Tatsache geworden. Jesus rettet aus dem Tod. Und das ist das Wunder, aus dem wir Stärke beziehen sollen, dass Gott uns so sehr liebt, dass er seinen Sohn für uns gegeben hat. Wir wissen, dass wir das selbst nicht wert sind. Aber wir wissen auch, dass Gott uns für so wertvoll gehalten hat. Und was kann unser Wertegefühl mehr stärken als die Gewissheit, dass Gott in Jesus das Beste für uns hingegeben hat? Danke Vater, danke Jesus, können wir da nur sagen. Und Jesus selbst ist es, der jetzt die Gemeinde, das Reich Gottes auf Erden baut. Ja, aber er baut die Gemeinde nicht allein, er sucht Arbeiter, die mithelfen, sein Reich zu bauen. In der Bibel lesen wir sogar, er beklagt sich darüber, dass es zu wenige Arbeiter gibt. Matthäus 9, da sprach er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Das sollen wir uns gerufen fühlen. Wir, die wir den Herrn als guten Hirten erfahren haben, der uns errettet und erlöst hat. Und ich denke, dass wir das neu entdecken und begreifen müssen, dass die Arbeit im Reich Gottes für seine Gemeinde nicht nur Mühe und Arbeit sind, sondern dass es eine Ehre ist, wie das Paulus sagt, Gottes Mitarbeiter sein zu dürfen. wir dürfen uns geehrt fühlen, dass Gott, dass Jesus uns gebrauchen will. Ja, vielleicht denken wir manchmal, oh, ja, es ist nicht meins, ich bin da nicht, ich bin nicht stark genug, ich bin nicht gut genug, aber ich denke, es ist ein anderer Gedanke, dass Gott uns wert sieht, dass wir mitarbeiten dürfen an seinem Plan. Nicht einmal unsere Schwachheit kann verhindern, für den Herrn tätig zu sein. Die Bibel sagt uns, dass sogar ein Senfkorn Glaube Berge versetzen kann, weil es letztlich nicht unsere Kraft ist, die etwas bewirkt, sondern es ist der Glaube an den starken Gott. Und deshalb gilt die Aussage aus 2. Korinther 12, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und Paulus sagt, wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Und warum ist es so? Wenn ich denke, ich bin stark, dann mache ich es selber. Und dann scheitere ich. Wenn ich weiß, dass ich es nicht kann und ich es in Gottes Stärke mache, dann kann Gott wirken. Dann kann Gott durch mich stark sein. Und wenn wir das ernst nehmen, dann gibt es keine Schwachen in Christus. Weil Jesus selbst durch den Heiligen Geist in uns immer neue Kraft schenkt. Und wir müssen daran denken, Jesus schickt nicht seine Engel, um hier auf der Erde das Evangelium zu verkünden. Er ist auch nicht da geblieben oder wiedergekommen jetzt, um das zu tun, sondern er hat nur uns, seine Nachfolger. Er hat uns beauftragt, die frohe Botschaft weiterzusagen. Wenn wir es nicht tun, tut es niemand. Und welche Konsequenz kommt auf uns zu? Aber welches Vertrauen setzt Jesus in uns? Und es soll unser Wertegefühl als Christ stärken, dass Jesus dieses Vertrauen in uns hat und uns angeheuert hat als Mitarbeiter in sein Team. Es ist wirklich unvorstellbar, was aus dem kleinen Samenkorn, bescheidenen Samenkorn geworden ist und mehr noch, was es werden wird. Denn diese Welt ist ja nicht das Ende. Jesus selbst sagt uns, dass er wiederkommen wird in Macht und Herrlichkeit. Und dann wird alle Welt erkennen und anerkennen, dass er der Herr der Herren ist. Ja, auf diesen Augenblick dürfen wir uns freuen, denn er kommt sicher. Alle seine Verheißungen sind eingetroffen. Und diese Verheißung wird auch eintreffen. Aber jetzt schon haben wir allen Grund, dankbar und stolz darauf zu blicken, was Gott durch Christus aus uns gemacht hat. Denn er hat uns nicht nur erlöst, es ist nicht nur, dass wir Kinder Gottes heißen dürfen. Ja, wir werden Freunde, wir werden Brüder Jesu genannt und wir dürfen auch Mitarbeiter sein in seinem Reich, jetzt und in seiner Gemeinde. Dabei, was haben wir mitgebracht, wirklich vor Gott? Das, was wir mitgebracht haben, war wie klein wie ein Senfkorn. Es war einfach nur ein Ja. Ich möchte an Jesus glauben. Klein wie ein Senfkorn. In der Nachfolge macht Gott daraus einen starken Glauben, wenn wir uns auf diesen Weg begeben. Ja, wir haben immer die Sorge, ach, die Schwierigkeiten kommen und kann ich durchhalten, wenn es Krisen gibt. Aber auch daran hat Jesus gedacht und das ist das vierte Bild, das im Johannesevangelium im 15. Kapitel beschrieben wird, worauf wir achten müssen, um fruchtbar und stark zu bleiben. Da heißt es, ich bin der rechte Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Bleibt in mir und nicht in euch, gleich wie die Rebe kann keine Frucht bringen von sich selber, sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht, ihr bleiben denn in mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich bei ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Dieses Bild vom Weinstock und die Reben, das ist wie ein Rezept, wie man im Glauben stark wird und bleibt. Ganz einfach, indem wir bei Jesus bleiben, denn dann bleibt er in uns. Und hier ist wieder wunderbar, dass wir selbst keine große Leistung bringen müssen. Es wird kein besonderes Können erwartet, sondern wir müssen lediglich treu bleiben. Treu bleiben, nicht entmutigt sein, nicht weglaufen, einfach treu bleiben. Wenn wir bei ihm bleiben, sagt Jesus, bleibt er in uns. Die Bibel sagt, dass Jesus durch den Heiligen Geist in uns wohnt. Und unser Körper soll eine Wohnung, ein Tempel des Heiligen Geistes sein. Wenn Jesus in uns wohnt, wenn wir seinen Geist haben, ja, dann kann uns letztlich nichts passieren. Dann werden wir im Glauben bleiben. Die Frage ist ja nicht, ob Jesus in uns bleiben will, sondern die Frage ist, ob wir bei ihm bleiben und wie wir bei ihm bleiben. Was bedeutet bleiben im christlichen Alltagsleben? Johannes 8, da sprach nun Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten, so ihr bleiben werdet an meiner Rede, so seid ihr meine rechten Jünger. Das Bleiben ist ganz einfach. An Gottes Willen, an Gottes Wort zu bleiben. Wenn ihr bleiben werdet an meiner Rede. Die Rede ist in der Bibel zu finden. Das gehört dazu. Und deshalb waren die Christen im Glauben so stark, dass sie sogar für Jesus in den Tod gingen. Woher haben sie die Kraft bekommen? Apostelgeschichte 2,42. Sie blieben beständig an der Apostellehre und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Das haben sie getan. Und so kann man an der Rebe bleiben, indem man das tut, in seinem Wort, Gemeinschaft mit anderen Christen, im Gebet. Und ganz praktisch und konkret können wir es im ersten Johannesbrief lesen. Wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht und ist kein Ärgernis bei ihm. Und auf Jesus bezogen heißt es im ersten Johannesbrief, und wer seine Gebote hält, der bleibt in ihm und er in ihm. Und daran erkennen wir, dass er in uns bleibt, an dem Geist, den er uns gegeben hat. Ja, es war gerade Pfingsten, die Ausgießung des Heiligen Geistes, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Jesus sagt seinen Jüngern, seid nicht traurig, ich gehe jetzt. Aber mein Vater wird euch einen anderen Tröster, einen Beistand schicken, den Heiligen Geist. Die Frage ist, wie viel Raum geben wir diesem Geist, damit wir dranbleiben an der Rebe, damit er diese Frucht bringen kann. Was sind die Früchte? Freude, Friede, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Viele Früchte sind uns verheißen, wenn wir an dem Weinstock bleiben, an seinem Wort bleiben. Das Bleiben in Jesus, das hört sich jetzt so passiv an. Aber das ist gar nicht passiv. Wir haben ja eine Aufgabe, wir sollen die Zeit für Jesus nutzen, so wie wir das im vorigen Bild auch schon gesehen haben. Aber nun heißt es hier, ohne mich könnt ihr nichts tun. Das ist doch toll, ohne mich könnt ihr nichts tun, also werdet ihr tun. Wie heißt es da, dieser Spruch? Es gibt viel zu tun, fangt schon mal an. Viele Christen legen dann ihre Hände in den Schoß und warten auf die Dinge, dass sie von alleine kommen. Und das ist einfach falsch gedacht. Das Wort heißt nicht, dass wir nichts tun könnten, sondern das heißt einfach nur, ohne ihn, ohne seine Kraft und seine Unterstützung sind wir nichts, können wir nichts tun. Richtig verstanden heißt das Wort, in Jesus Namen und seiner Kraft können wir alles tun. Paulus sagt es, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Und schon David hat das gewusst und hat gesagt, mit meinem Gott kann ich Mauern überspringen. Damit wird gesagt, dass auch wenn du selbst denkst, es ist nicht möglich, mit Gottes Kraft ist es möglich. Für Gott gibt es kein Unmöglich. Vielleicht brauchst du mehr Geduld, als dir lieb ist. Aber wenn es Gottes Wille ist, dann ist nichts unmöglich. Und das dürfen wir mit Jesus erleben. Aber weil wir schwache und versuchliche Menschen sind, darf es uns ein Trost sein, dass es nicht nur Petrus gilt, sondern auch uns, was Jesus sagt: Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und in Johannes 17 betet Jesus: Ich bitte für sie, heiliger Vater, erhalte sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Ich bitte nicht, dass du sie von der Welt nehmest, sondern dass du sie bewahrst vor dem Übel. Und weil Gott Jesu Gebete immer erhört, ja, gilt das Gebet auch dir, damit wir im Glauben bleiben, dass wir bei ihm bleiben, bei Jesus bleiben. Ich finde es schön, dass Gott uns in seinem Wort diese Bilder gegeben hat. Das ist ja so ein Ausflug ins Pflanzenreich, in die Botanik, die wir da gesehen haben in diesen vier Bildern. Das erste soll uns zeigen, dass wir selber Gott nichts zu bringen haben. Aber das Wichtige darin ist nicht nur, dass wir nichts zu bringen haben, sondern dass wir begreifen, dass es nicht auf unsere Stärke ankommt, dass es okay ist, sich schwach zu fühlen, weil es darauf nicht ankommt. Wir sind gering, wie das Gras auf dem Feld. Aber durch Jesus schenkt Gott uns ein Leben, das, ja, das zweite Bild, dieser starke Baum, das gefällt mir. So ein richtig schöner, starker Baum, das ist, was uns geschenkt wird. Dass wir tiefe Wurzeln haben in das Wasser des Wortes Gottes, wo wir Kraft schöpfen können. Das ist ein schönes Bild als Christ, dass wir ein starker Baum sein dürfen. Und alles, was so unscheinbar begann wie ein Senfkorn, unser Glaube in einem schwachen Ja zu Jesus, ja, dass daraus ein starker Glaube wachsen darf. Können wir daran denken? Vielleicht fühlen wir uns als Christ wie so: Mein Glaube ist ein Senfkorn. Das ist okay, aber das darf wachsen. Das hat Gott so angelegt, dass es groß werden darf. Das wird aber nicht groß werden, wenn wir auf eigene Stärke bauen, sondern es wird groß werden, wenn wir die Kraft Gottes in uns wirken lassen. Und das, ja, das geht hinein in die Ewigkeit. Das ist das vierte Bild mit der Rebe am Weinstock. Wir brauchen nichts anderes zu tun, als an ihm zu bleiben. Das fällt vielleicht schwer, aber das ist die Aufgabe, dass wir treu bleiben. Dass wir treu bleiben. Egal wie der Wind weht, egal was in dein Leben kommt, dass wir an ihm bleiben. Das, was uns oft wegrüttelt, ist, dass wir es verstehen wollen. Wir wollen immer alles verstehen. Aber es ist uns nicht gegeben, alles zu verstehen. Das darf uns nicht wegbringen vom Weinstock, der uns die Kraft gibt. Welch ein Gott, welch ein Heiland haben wir. Wir sind teuer erkauft. Und etwas, das teuer ist, ist auch wertvoll. Und so sieht Gott uns an. Wir sind wertvoll. Wir sind so wertvoll, dass er seinen Sohn hat für uns sterben lassen. Und deshalb sollen wir als Christ auch mit diesem Gefühl unser Christsein leben. Er hat uns ausgesucht als seine Mitarbeiter. Er ist gestorben für uns, damit wir leuchten dürfen und sollen. Es ist eine Ehre, dass der allmächtige Gott dich anschaut, dich in seiner Familie haben möchte, dass Jesus für dich betet, dass dein Glaube beständig bleibt. Das ist eine starke Aussage, die uns helfen soll in unserem Christsein. Jesus liebt dich. Der allmächtige Gott liebt dich. Nimm das mit und lebe dein Christsein in dieser Liebe. Amen. Und ich bete noch. Vater, wir danken dir für dein mächtiges Wort. Und wir danken dir für diese Bilder, die du uns gegeben hast, damit wir in unserem Glauben gestärkt werden. Wir danken dir dafür, dass wir stark werden dürfen wie so ein Baum. Wir danken dir dafür, dass du uns ausgesucht hast, dass wir an deinem Reich mitarbeiten dürfen. Vater, wir bitten dich, dass du uns ausrüstest. Wir bitten dich, dass wir deinem Geist Raum geben in unserem Leben, damit er Frucht bringt. Vater, hilf du uns zu leuchten. Hilf du uns, Salz zu sein in dieser Welt. Wir bitten um deinen Segen und beten durch Jesus. Amen.